Am Sonntag wird gesungen, gejubelt und unter der Woche gejammert und geklagt. Kennst du das auch? In welcher Relation stehen Gottesdienst und was wir glauben, unser Glaubensbekenntnis zum Alltag? In der Schrift und in Gottes Absicht sind diese nicht getrennt voneinander, sondern vereint. Wir leben aus Glauben und der Glaube soll das Leben bestimmen. So soll es zumindest sein. Wir haben jetzt schon ein paar Mal daran erinnert, am Palmsonntag, da waren die Volksmengen dort und riefen dem Herrn zu: Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann am Karfreitag kreuzige ihn. Wie konnte das passieren? Johannes versucht in Johannes 12 das zu erklären. Wieso wurde der Messias abgelehnt? Und wir starten ein klein wenig früher in Johannes 11. Wir hatten das letzte Woche betrachtet und ich nehme den letzten Teil nochmal auf, ab Vers 47, Johannes 11, 47 bis 57. Das ist nach der Auferstehung von, oder nachdem er Lazarus von den Toten erweckt hat, und da steht dann: Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben. Die Römer werden kommen und unsere Stadt wie auch unsere Nation wegnehmen. Einer von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr Hohepriester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte. Und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Von jenem Tag an ratschlagten sie nun, um ihn zu töten. Jesus ging nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern ging von dort weg in die Gegend nahe bei der Wüste, in eine Stadt mit Namen Ephraim, und dort verweilte er mit den Jüngern. Es war aber nahe das Passa der Juden, und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, um sich zu reinigen. Sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im Tempel standen, untereinander: Was meint ihr? Wird er nicht zu dem Fest kommen? Es hatten aber die Hohenpriester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Wie konnte es so weit kommen? Wir sehen zuerst in diesen Versen der Widerstand der Mächtigen. Menschlich gesehen, und es beschrieben, scheiterte Jesus am Widerstand von diesen Leuten. Wir hatten letzte Woche Jesu Machtdemonstration betrachtet, als Jesus Lazarus aus den Toten auferweckte. Daraufhin hat sich das oberste Gericht zusammengesetzt und entschieden, wir müssen etwas gegen diesen Jesus unternehmen. Ihnen war Jesus, seine Unangepasstheit, seine Popularität schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Und wir müssen verstehen, wem es um den Erhalt der eigenen Macht geht, der steht im Konflikt mit Gottes Reich. Sie haben die Wunder gesehen. Sie sagten, er tut so viele Zeichen, er tut so viel Gutes, er lässt Tote auferstehen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wenn es darum geht, ich will meinen Willen durchsetzen, egal was das ist, stehen wir immer in großer Gefahr, dass wir dem Reich Gottes entgegenstehen. Denn schließlich hat Jesus schon gelehrt zu beten: Nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme und dein Wille geschehe. Sie wollten ihre Stellung erhalten und waren einfach neidisch. Selbst in der Gerichtsverhandlung hat Pilatus selber das gesagt. Wir lesen das nach in Matthäus 27, Vers 18. Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Der Richter hatte das erkannt. Es war so offensichtlich. Und so waren sie bereit, Jesus zu opfern, um der politischen Stabilität willen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe es ziemlich zügig gelesen. in Vers 50, ich wiederhole das nochmal, das ist als Kaiphas spricht und er sagt, ihr überlegt auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Sie gehen nach dem Nutzen, sie gehen einfach pragmatisch vor. Und sie spielen ihre ganze Macht aus, indem sie Befehl gegeben haben, wenn jemand weiß, wo er ist, sagt uns Bescheid, damit wir ihn gefangen nehmen können. Es geht ihnen um ihre Position, es geht ihnen um ihre Macht und es ist ihre Verantwortung für das, was sie in dem Rahmen getan haben. Wir sehen, das hat dazu beigetragen. Aber wir werden sehen, es ist eine ganze Reihe an Umständen, die zusammenführen. Aber vor allem ist es Gottes Führung und Leitung. Aber es kommt ein weiteres Element dazu in Kapitel 12 dann. Und wir lesen weiter die ersten 8 Verse. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also, wir haben von den Schriftgelehrten gesehen, dass sie sagten, das ist uns ein Dorn im Auge, wir wollen ihn beseitigen. Und jetzt sehen wir zweitens die Geldgier des Verräters. Jesus kommt zurück nach Bethanien, an den Ort der Totenauferweckung. Und dort wird dann zu seinen Ehren ein Fest abgehalten. Und aus Dankbarkeit salbte Maria die Füße Jesu mit kostbarem Öl. Und Judas sieht das, riecht das und kritisiert diese Verschwendung. Schließlich 300 Denare, das war ungefähr ein Jahresgehalt für einen durchschnittlichen Arbeiter der damaligen Zeit. Und das klingt erstmal nachvollziehbar und in den anderen Evangelien hören wir davon, dass die anderen Jünger ihm zustimmten. Aber Gott in diesem Text offenbart uns sein Motiv. Judas versuchte seine Position als Apostel und Kassierer für den eigenen finanziellen Vorteil auszunutzen. Jesus lehrte schon in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Judas hat versucht, beides zu tun. Er sagte, es ist schön, mit Jesus zu gehen, man erlebt so einiges, aber vor allen Dingen kann ich abkassieren und kann es in die eigene Tasche wirtschaften. Und wer das versucht, versucht, Jesus für finanzielle Vorteile, für den eigenen Gewinn zu missbrauchen, wird immer Jesus verraten. Wir haben heutzutage so viele Prediger, Wohlstandsevangeliumsprediger, die sagen, wenn du spendest, dann wird Gott dich reich segnen. Und es ist genau dieses. Sie werden Jesus verraten, das ist nicht der Jesus der Schrift. Natürlich ist es gut und richtig, sich um die Armen zu kümmern. Aber wir sollen die nicht kritisieren, die dem Herrn hingeben und die dem Herrn eine Gabe bringen. Und in dieser ganzen Unterhaltung geht es offensichtlich völlig unter, dass Jesus sagte, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Wiederholt hat Jesus gesagt, Leute, ich werde demnächst sterben. Ich gehe nach Jerusalem, ich werde gekreuzigt werden. Und Judas sagt nicht, ja stimmt, habe ich völlig vergessen. Wie können wir dir helfen? Also wir hatten das eben in der Gebetszeit, ne, verlernt zu sagen, die ärztliche Prognose ist nicht gut. Und man ist mitgenommen und ich will für ihn beten. Wir lesen hier nicht, dass Judas sagt, Jesus, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich für dich beten? Sondern es war, das Geld hat alles bestimmt. Und es ging nur, was kann ich von ihm haben? Kommen wir zu Jesus, weil er Herr ist, weil wir ihn anbeten wollen, oder kommen wir wie zu einem Automaten und sagen, was kriege ich von dir? Wenn wir kommen und zu sagen, ich will Jesus gebrauchen, um einen persönlichen Nutzen davon zu haben, ist das ein Missbrauch von Jesus und es wird nicht gelingen. Judas hat das getan. Und Jesus sagt, lass sie. Sie hat das für mein Begräbnis getan. Sie hat es mit aufrichtigem Herzen getan. Aber ich möchte auch, dass wir merken, Jesus ist nicht beeindruckt von der Geldsumme, aber von der Hingabe. Es war nicht zu sagen, schau mal, wie viel sie gespendet hat. Und das wird so nebenbei erwähnt. Aber sie gibt sich und sie demütigt sich und wischt es sogar mit ihren Haaren auf. Sie demütigt sich und sagte, das ist das. Wenig später ist Jesus dann nochmal in Jerusalem am Spendenkasten. Und einige haben da immer eine große Show draus gemacht und schön extra viele kleine Geldstücke reingeworfen, damit er schön laut ist und klimpert. Und schau mal, was wir, ne? Wir haben hier einen ganzen Geldsack mit. Und dann kommt eine Witwe und wirft ein paar Cent rein. Und Jesus sagt, habt ihr die gesehen? Sie hat mehr reingelegt als alle anderen. Nicht mehr an Wert, aber mehr von dem, was sie hat. Es war alles, was sie noch hatte. Und das ist die Hingabe, wie Jesus sagt. Es kommt mir nicht auf die Summe drauf an. Ich bin ganz froh, dass ich als Ältester dieser Gemeinde, ich weiß nicht, was irgendjemand von euch spendet, außer was ich spende. Und ich will es nicht wissen. Ich will nicht, dass es irgendwie mich beeinflusst. Oh, bei dem muss ich anders mit umgehen. Aber ich will, dass wir vor dem Herrn schauen und sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Und ich möchte dich auch mit dem, was du mir anvertraut hast, dich damit ehren. Also wir sehen hier, wir haben den Stolz der Mächtigen, die ihre Macht erhalten wollen. Wir haben die Geldgier des Verräters, der das gebrauchen will. Aber wir haben auch drittens die Neugier der Volksmenge. Wir lesen weiter und das ist der Abschnitt, der dann häufig beim Sonntag gebraucht wird, aber ich möchte, dass wir den ganzen Zusammenhang sehen. Ab Vers 9. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die Hohenpriester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Klammern, ich muss kurz dort pausieren. Siehst du, wie unlogisch es wird, wenn du getrieben bist und unbedingt Gott ablehnen möchtest? Sie kommen, weil sie von Lazarus gehört haben, den Jesus aus den Toten auferweckt hat. Was wollen sie mit ihm machen? Ihn umbringen. Was für einen Sinn macht das denn? Lazarus sagt, ja, könnt ihr machen, war schon mal der Fall. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich sterbe. Der Jesus hat doch gerade demonstriert, er hat die Macht darüber. Wollt ihr, was soll das? Kriege ich damit das Problem beseitigt? Nein, aber es zeigt wieder ihren Widerstand. Sie sagen, nein, ich bin nicht bereit, das anzunehmen, was offensichtlich Gott gewirkt hat. Die ganze Volksmenge ist da und sagt, schaut mal, da ist Lazarus, den hat Jesus aus den Toten auferweckt. Und sagten, wir sehen ihn, wir hören euer Zeugnis, aber nein, wir wollen das nicht wahrhaben. Und er muss weg, weil das kann, das darf nicht sein. Und ich glaube, so sind auch viele in der Gesellschaft heutzutage. Wir lesen weiter, Vers 12. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Warum sage ich hier, es ist die Neugier der Menge? Wir hatten schon gelesen, wir hatten gesehen, Lazarus ist da und jetzt kommt dieser Jesus und wir wollen das sehen. Sie waren Schaulustige, sie waren Mitläufer. Oder so formuliert, sie wollen sehen, was los ist, aber nicht loslassen, was sie von Gott trennt. Sie wollen es mitkriegen, sie wollen dabei sein, sie wollen sehen, wo was passiert. Aber sie sind nicht bereit, die Autorität zu akzeptieren. Sie sagen, gepriesen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Aber wir wollen uns diesem König nicht unterordnen. Wir wollen, dass er etwas für uns tut. Wir wollen, dass er uns befreit, aber wir wollen nicht auf seine Autorität hören. Und so kommen sie rein aus Neugier. Vielleicht hofften sie auf ein weiteres Zeichen, aber sie wurden selbst zum Zeichen, nämlich der Erfüllung der Schrift. Sie empfangen Jesus als König, so wie es vorhergesagt worden war. Was wir gelesen hatten, sie zitieren hier Psalm 118 ab Vers 25. Und Jesus belegt seinen Anspruch, König zu sein, indem er gemäß Sacharja 9, Vers 9 auf dem Esel einreitet. Es war hier schon zitiert, ich habe hier nochmal Sacharja 9, 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und Jesus weiß das und er sagt, ja, ich bin dieser König und deswegen komme ich auf diese Art und Weise. Nicht um die Feinde zu besiegen, sondern um uns mit Gott zu versöhnen. Und hier steht sogar aufgeschrieben, selbst die Jünger haben das zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Johannes hat es verstanden, als er es aufschrieb, aber nicht, als er ursprünglich dabei war. Erst im Nachhinein hat er es verstanden, was übrigens auch der Vertrauenswürdigkeit der Schrift wieder dient, wenn man sagt, hey, das war mir nicht gleich klar, sondern ich habe das erst im Nachhinein verstanden. Aber Jesus nimmt dieses wahr, wie sie dort sind, und wir lesen in einer Parallelstelle, dass er nicht einfach auf dem Esel stolz ritt und sich freute, sondern dass er gleichzeitig über Jerusalem weinte. Er sagte, sie jubeln alle, aber ich weiß, was passieren wird. Und ich weiß, dass sie nicht erkannt haben, welches Friedensangebot hier kommt, nämlich Frieden mit Gott. Und so, Jesus will nicht, dass wir ihn bestaunen, sondern dass wir ihm vertrauen. Es ging ihm nicht darum, dass irgendwie eine große Feier war, dass die Leute klatschen, dass sie mit den Palmwedeln sich verbeugen, dass sie große Jubelstürme ausbrechen. Sondern was machen wir am Montag? Und äußert sich das bei uns? Ist der Gottesdienst so ein aufgepushtes, wir sind zusammen, wir singen zusammen, wir freuen uns? Und am Montag gehe ich mit der gleichen schlechten Einstellung zur Arbeit wie jede Woche vorher auch. Oder ist es, ja, ich freue mich, dass ich eine Hoffnung habe. Ich erinnere mich daran, wir haben einen Herr und Jesus Christus hat für meine Schuld bezahlt. Und das trägt mich hindurch. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag ist nicht die Ausnahme, sondern es ist die Zusammenfassung von dem, was Gott getan hat. Aber der Glaube äußert sich nicht einfach nur in einer Anbetungszeremonie, sondern in einem täglichen Vertrauen dem Herrn gegenüber. All das, was wir bisher gesagt haben, kann man sehen, wie das sich ineinander fügt, sodass Jesus von gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, krönt ihn, zu kreuzigt ihn am Freitag wird. Und sie haben ihre Verantwortung, die Mächtigen, die den Haftbefehl ausstellen, ja, die Judas, der ihn verrät, die Volksmenge, die sich so schnell ihre Meinung ändert, aber können damit Gottes Plan nicht gefährden. Und das sehen wir als nächstes. Wenn ich weiterlese ab Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Die Volksmenge nun, die da stand und zuhörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Die Volksmenge antwortete ihm nun, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus bleibe in Ewigkeit. Und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Weile ist das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Und wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Wir sehen auch in dem Ganzen die Absicht Gottes. All die vorigen Gründe, die wir betrachtet haben, waren die Mittel, die Gott gebraucht hat, um seine Absicht zu erfüllen. Er wusste, dass es jetzt an der Zeit war, sein Leben zu geben. Er sagte, jetzt ist die Stunde. Mehrfach vorher sagte er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht meine Stunde. Es ist noch nicht so weit. Und jetzt wiederholt, sagt er, jetzt ist die Zeit. Die Stunde ist gekommen. Es ist an der Zeit. Dass das eintritt, was schon lange geplant war. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Verse 9 und 10. Er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbar worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Vor ewigen Zeiten hat Gott das schon geplant gehabt. Man sagte, jetzt ist die Zeit, diesen Plan umzusetzen, dass es geschieht. Und er war bereit dazu. So wendet sich Jesus an den Vater mit der Bitte um Rettung. Er sagte, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber, wie er später in Gethsemane betet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bin wegen deinem Willen hier. Und dein Wille ist mir wichtiger als mein Komfort. Das geschieht, was du möchtest, ist wichtiger, als dass ich keine Schmerzen habe. Und er setzt sich dafür ein. Er sagt, ich weiß genau, was auf mich zukommt. Ich weiß, was es mich kosten wird. Aber ich weiß, dass dadurch Hoffnung und Erlösung für alle Menschen in die Welt kommt. Und ja, ich bin bereit. Es ist die Stunde des Gerichts. Das Gericht, das Jesus auf sich nimmt, um uns Gnade gewähren zu können. Weil das Gericht erging ja eigentlich gar nicht gegen ihn. Die Anklageschrift von Gott ist nicht gegen Jesus. Gott hat von Anfang an gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Sünde, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Aber Jesus, bezeugen alle, hat nicht gesündigt. Er konnte sich selbst in Jerusalem hinstellen vor seine größten Feinde und sagen, wer von euch überführt mich einer Sünde? Ich glaube, keiner von uns, ich eingeschlossen, würden hier vorne stehen und sagen, okay, kann irgendjemand sagen, dass ich jemals gesündigt habe? Weil wir alle haben es. Aber Jesus stellt sich nicht einfach nur vor seine Freunde und sagt, hey, habe ich da mal was falsch gemacht? Und sagt, nee, passt schon. Er stellt sich vor seine Feinde, die ihn umbringen wollen und sagen, okay, sagt mir irgendetwas. Nicht einfach nur was die Todesstrafe verdient, sondern wer von euch überführt mich einer Sünde, dass ich jemals eine falsche Einstellung hatte, dass ich jemals jemand anders Unrecht getan habe, dass ich jemals einen falschen Gedanken, falsches Wort ausgesprochen habe. Und die Feinde sind still. Er hat das Gericht nicht verdient. Und er sagte, jetzt ist die Stunde des Gerichtes. Das Gericht auf der Menschheit. Und hier ist genau das Evangelium. Das ist, warum Jesus gestorben ist. Weil er sagte, dieses Gericht, was auf die Menschen hätte kommen sollen, nimmt Christus auf sich, damit er uns begnadigen kann, damit er uns freisprechen kann. Und dann vor dem Vater stehen kann und sagen, die Strafe, die du gesagt hast, die Volker verdient hat, die ist bezahlt. Du kannst den eingehen lassen in die Herrlichkeit. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Vielleicht bist du entmutigt hier heute Morgen, weil du sagst, ah, diese Woche war wieder, ah, ich habe Sachen gemacht, wo ich wusste, ich hätte es nicht tun sollen. Habe falsch reagiert und du bist kommst mit Vorwürfen gegen dich selbst. Aber für den Vater steht er davor und hört den Vorwurf. Und der Satan ist der Ankläger der Geschwister. Und er sagt, ja, ich habe das auch gesehen. Ja, schau mal, was der schon wieder gemacht hat. Schau mal, was sie gemacht hat. Und du darfst es dir wirklich in Anspruch nehmen, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, dann ist hier die Szene im Gerichtssaal der Herrlichkeit. Satan kommt und sagt, ich habe wieder eine Anklage. Der hat schon wieder gesündigt. Du hast gesagt, Strafe der Sünde ist der Tod. Herr Richter, Volker hat den Tod verdient. Und der Richter wendet sich zum Verteidiger, zu Jesus Christus und sagt, haben Sie etwas zur Verteidigung zu sagen? Und Christus tritt vor den Vater und sagt, ja, er ist schuldig, aber ich habe den Preis bezahlt. Keine Schuld. Das ist, was Christus hier meint. Das ist, was er sagt. Das ist unsere Botschaft. Nicht, dass wir besser sind, nicht, dass wir nicht was verkehrt machen, aber dass Gott uns in Christus vergeben hat. Und ihr sagt, deswegen bin ich gekommen. Dafür komme ich, um diese Versöhnung zu ermöglichen. Und er tat das und er sagte, wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. In 1. Timotheus 2, 3 und 4 sagt es, dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will alle Menschen zu sich ziehen. Nicht mit Gewalt, aber mit dieser Gnade. Er sagte, wer will, der komme und nehme vom Wasser des Lebens umsonst. Wer glaubt, wer auch immer, wer es in Anspruch nimmt, nicht alle tun es. Er zieht nicht mit Gewalt, aber er zieht mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Die Zuhörer hören das und wollen wieder diskutieren und sagen, okay, aber wir haben doch gehört, dieser Christus, der bleibt in Ewigkeit und wie sagst du, du wirst erhöht, du wirst gekreuzigt werden? Aber Jesus fordert sie auf, ihm zu vertrauen. Gott passt seinen Plan nicht unseren Vorstellungen an, sondern fordert uns auf, seinem Plan zu vertrauen. Er nimmt dieses nicht und sagt, okay, ihr wollt das diskutieren, okay, lass uns mal diskutieren. Sondern er sagt, hier ist, was ihr tun werdet, vertraut mir. Nimm, während das Licht unter euch ist, vertraut mir, glaubt an dieses Licht. Geht danach, nicht wie genau funktioniert das alles. Es gibt gute Gründe und wir können es erklären, aber sagt ultimativ, es ist nicht eine Frage des Verstandes, sondern eine Frage des Vertrauens. Und was passiert? Lesen wir weiter, ab Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, da er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und ich sie bekehre und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Wir sehen, was noch mit hineinspielt, ist das Desinteresse der Mehrheit. Trotz all der Wunder wurde Jesus abgelehnt. Sie haben die Wunder nicht geleugnet, aber es hat ihnen nichts bedeutet. Und ich glaube, genau das ist die Situation, die wir bei den meisten Menschen heute haben. Die diskutieren nicht groß, es gibt ein paar, aber die meisten sagen, ja, Jesus hat gelebt und soll Wunder getan haben, kann ich nicht nachprüfen, aber hat keine Bedeutung für mein Leben. So waren sie hier schon damals. Aber Gott möchte sie dadurch retten, also es hat sehr viel mit ihnen zu tun. Und dann zitiert Johannes Jesaja 53, Vers 1, wenn er sagte, dass sie nicht glaubten, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wird, nämlich Jesaja 53, 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Nun, wenn man diesen Vers nicht sagt, so, ja, okay, was hat das zu sagen? Aber die meisten von euch sagen, also ich kann vielleicht nicht so viele Bibelstellen einordnen, aber Jesaja 53 kommt mir bekannt vor. Es ist genau der Abschnitt, der von Jesu Kreuzigung redet, wo es angekündigt wird. Und er sagte, genau dieses, ich habe es angekündigt und Gottes Wirken, sein Arm wurde offenbar. Er hat es verkündigt. Das Problem ist, sie haben es nicht geglaubt. Aber stand da nicht direkt danach, sie konnten nicht glauben, weil Jesaja gesagt hat, und dann zitiert er Jesaja 6, Vers 10, wo es heißt, mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Also war das einfach nur ein gar nicht reales Angebot? War das, naja, es war so nett gesagt, aber keiner konnte das eh und je in Anspruch nehmen? Nein. Gott hat ihre Herzen verhärtet, ja, aber erst nachdem die Botschaft abgelehnt worden ist. Sie hatten es gehört, sie hatten die Verkündigung gehabt, er hatte die Herrlichkeit gesehen, Jesaja hatte verkündigt und immer weiter verkündigt. Gott hat immer wieder Propheten gesandt und hatte jetzt auch seinen Sohn gesandt, aber sie hatten alles abgelehnt. Und Israel machte weiter, als wäre nichts gewesen. Und interessant ist, beide Male, Jesaja und Jesus, kurze Zeit später wird Jerusalem zerstört. Einmal durch Babylon und einmal durch Rom. Sie hatten die Sachen gehabt, aber sie haben es abgelehnt und es gab Konsequenzen. Gott will unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir auf die Stimme seines Wortes nicht hören, ruft er durch andere Folgen, durch Konsequenzen, die passieren. Weil er uns warnen möchte. Ja, und vielleicht machst du es manchmal, wenn du jemanden ansprechen möchtest, vielleicht im Gottesdienst und du machst es erst ganz leise, damit du andere nicht störst. Aber wenn es dann wichtiger ist und die nicht reagieren, dann stößt du ein bisschen mehr gegen. Und irgendwann werden wir lauter, wenn Leute nicht auf das reagieren. Und wenn Leute nicht auf das Wort hören, sich nicht ansprechen lassen, dann muss Gott auch eine andere Sprache reden. Aber es kommt immer auf das Herz drauf an, wie die Reaktion darauf ist. Okay? Vergleichen wir mal zwei Bilder. Ja? Langsam, hoffentlich wird es wieder ein bisschen wärmer. Ja? Und wenn die Sonne strahlt und du hast dort einen Klumpen Eis, ja, und der Eisblock liegt in der Sonne. Was passiert? Nur kurz oder lang, er schmilzt dahin. Und daneben ist ein Stück Lehm. Was passiert mit dem Lehm? Schmilzt er auch dahin? Nein, der wird hart. Die gleiche Sonne, eine unterschiedliche Substanz und es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Einige hören die Botschaft von Gottes Gnade und es erweicht sie. Und sie öffnen ihr Herz und sie sagen, ich erkenne, ich brauche Gottes Vergebung. Und sie glauben an ihn und sie vertrauen ihm. Und andere hören das und sagen, nee, will ich nicht. Und sie werden verhärtet, weil sie die Botschaft nicht angenommen haben. Dann sagt er, das war bei vielen, sie sahen das, die Belege waren da, aber sie haben es abgelehnt. Aber es gibt auch eine andere Seite. Achso, ich habe noch eins hier. Deswegen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in Erbitterung. Ja? Lasst dein Herz nicht hart werden, sondern lass Gott zu dir reden. Wenn er von etwas überführt, dann lass es sein wie das Eis, nicht wie der Lehm. Aber es gab auch Ausnahmen, Vers 42 und 43. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Ich nenne es mal so, Egoismus der Gläubigen. Es gab positive Ausnahmen. Es sagt hier ja, dennoch glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Aber sie glaubten, aber wegen der Sorge um die Folgen taten sie nicht kund, machten sie es nicht öffentlich. Die Gläubigen trauten sich nicht, Christus zu bekennen, weil sie die Folgen fürchtete. Und Jesus erwidert dann und sagte es, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, Gott hat mir vergeben, aber anderen davon erzählen, das kannst du nicht wirklich von mir erwarten. Was werden die anderen von mir denken? Ist genau, was hier steht. Und Jesus sieht dieses, weiß das und sagt, sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie haben mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht. Sie kümmern sich mehr darum, bei den Menschen angesehen zu sein, als beim Herrn angesehen zu sein. Wie viel Einfluss verspielen wir, weil wir uns mehr Sorgen darum machen, was Menschen denken, als was Gott denkt? Einige glaubten, aber sie trauten sich nicht. Und das hat dann auch mit dazu beigetragen. Wenn eine ganze Reihe vom Sanhedrin, von dem jüdischen Hohen Rat gesagt hätte, was ihr macht, ist verkehrt. Es gab ja welche, steht hier drin. Und wir wissen zumindest Josef von Arimathea und Nikodemus. Und wenn sie gesagt hätten, was ihr tut, ist Unrecht. Und wir glauben, wir sind überzeugt. Er hat Tote auferweckt. Wer hat das sonst getan? Er ist der Messias, schau mal, er erfüllt all diese Verheißungen, selbst diese, die wir jetzt gerade hier in Jerusalem gesehen haben. Sacharja 9,9, kennt ihr doch auch. Und sie haben sich nicht getraut, den Mund aufzumachen, bis Jesus schon getötet war. Wie gesagt, Gott hat das all das gebraucht. Es hat sich exakt erfüllt, was er vorhergesagt hat. Aber trotzdem spielt auch die persönliche Verantwortung mit rein. Und es endet damit in den Versen 44 bis 50. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie der Vater mir gesagt hat. Wir sehen zum Schluss nicht wirklich als Punkt, sondern es ist das Angebot Gottes. Es sind die letzten Worte, die Jesus vor seiner Kreuzigung in der Öffentlichkeit spricht. Danach in Johannes, Kapitel 13 bis 17, ist er nur mit seinen Jüngern. Und dann wird er verhaftet. Also dieses ist das letzte Mal, dass er zu ihnen geht und er öffentlich ruft und spricht: Glaubt an mich. Und wer an mich glaubt, bleibt nicht in der Finsternis. Es gibt diese letzte Einladung. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer es ablehnt, wird vom Wort verurteilt, weil er es nicht angenommen hat. Aber sagt auch, wer es angenommen hat, bleibt nicht in der Finsternis. Und ich glaube, das sind zwei Sachen, die wir dort verstehen sollen. Einmal, er bleibt nicht im Reich der Finsternis. Er bleibt nicht unter der Kontrolle des Bösen. Er ist befreit, er ist gerecht gesprochen. Aber ich glaube, es soll auch praktische Auswirkungen haben. Wenn wir so erlöst worden sind, wenn er uns das Licht gebracht hat, dann sollen wir auch im Licht wandeln. Dann sollen wir danach leben. Und Jesus sagt an einer Stelle: Was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Dann lebe ich anders. Nicht, weil ich irgendwie besser bin, sondern ich nehme dieses Licht an, ich wandle im Licht. Ich will tun, was Gott wohlgefällig ist. Ich will ihn ehren und zu seiner Ehre leben. Jesus sagt hier: Ich bin nicht in die Welt gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Das ist seine Absicht. Hast du dich retten lassen? Er sagte hier, ist die Menge hier, die war geteilt. Einige ja, einige glaubten. Andere hatten es abgelehnt. Aber ich gehe davon aus, ich sage es hier in der Gemeinde, dass die meisten von euch Jesus als Heiland angenommen haben. Und wenn nicht, flehe ich euch an, schiebt es nicht zu lange hinaus. Lasst da nicht andere Sachen dazwischen kommen. Irgendwann wird es zu spät sein. Aber wenn du es angenommen hast, dann sei nicht wie die Obersten, die sich nicht getraut haben, anderen davon zu erzählen. Sag es anderen weiter. Ich sage nicht, du musst dich mit dem Mikrofon irgendwo mitten in die Stadt stellen. Aber sag es in deiner Familie. Sag es den Arbeitskollegen. Sag es den Nachbarn. Lass sie auch hören, was Christus für dich getan hat, damit auch sie diese frohe Botschaft hören. Es ist sein Angebot. Und er sagte: Ich gebe ihnen ewiges Leben. Wenn die größte Not der Welt Hunger gewesen wäre, hätte Gott einen Bauern gesandt. Wenn die größte Not Gerechtigkeit wäre, hätte Gott einen Richter gesandt. Wenn die größte Not Geld gewesen wäre, hätte Gott einen Manager gesandt. Wenn die größte Not Langeweile wäre, hätte Gott einen Entertainer gesandt. Aber die größte Not ist die Sünde. Darum sandte Gott einen Retter, seinen Sohn. Jesus kommt und sagte: Ich möchte, dass ihr es versteht. Ich möchte, dass ihr es annehmt. Und er kommt nach Jerusalem und sagt: Schön, dass ihr euch freut. Schön, dass ihr, okay, nicht Gottesdienst feiert, sondern den König empfangt. Aber ich möchte nicht nur, dass ihr toll mitsingt. Weil Jesus kennt unser Herz. Ich bin nicht beeindruckt von noch so gutem Gesang, von noch so viel Spende, sondern vertraust du mir. Er ist gekommen, um zu retten. Er will helfen. Er will trösten. Und er hat sein Leben dafür gegeben. Nimmst du das für dich in Anspruch? Und auch in der schwierigen Situation, in die du morgen wieder hineingehst, sagst du, ich habe aber eine Hoffnung. Jesus ist bei mir. Und ich weiß nicht, wie alles ausgeht. Aber ich weiß, dass selbst wenn andere ihre Macht erhalten wollen, selbst wenn es einigen nur ums Geld geht, selbst wenn einige einfach nur zusehen sollen, was mir passiert, ich weiß, Gottes Plan wird sich erfüllen. Er hat eine Absicht mit mir und er wird bei mir sein und er wird mich zu sich holen. Ja, manchmal muss ich durch finstere Täler gehen, aber ich weiß, am Ende gehe ich in das Licht der Herrlichkeit ein. Weißt du das hundertprozentig für dich? Es heißt in 1. Johannes 5, Vers 13, ich habe euch dies geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Hast du diese Gewissheit? Nicht, bist du gut genug? Hast du es dir verdient? Das hat keiner. Aber hast du es angenommen? Und wenn ja, lässt du dich gebrauchen, dass du nicht einfach nur Zuschauer bist, dass du nicht einfach nur Sonntag für Sonntag in deinem Sitz sitzt und sagst, ja, das war nett, hat mich ermutigt, sondern dass wir es mit hinaustragen, damit eine Welt, die es so nötig hat, auch hören kann. Es gibt Hoffnung, es gibt einen Retter und der heißt Jesus Christus. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns an diesem Palmsonntag vor Augen geführt hast, dass du das Angebot gemacht hast. Jesus ist nach Jerusalem geritten. Aber viele haben trotz all der Belege vor Augen nicht geglaubt. Es waren andere Dinge, die in ihrem Herzen, die ihnen wichtiger waren. Sie waren bereit zuzuschauen, aber sie waren nicht bereit, sich vor dem König zu beugen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, nicht nur dich am Sonntag zu loben, sondern unter der Woche für dich zu leben. Und ich bete, wenn jemand dieses Heil noch nicht angenommen hat, vielleicht treu in der Gemeinde ist, vielleicht sogar treu seine Bibel liest, aber wie ein Judas, das nur gebraucht, aber eigentlich nach eigenem Sinn hinterherläuft. Ich bete, dass du sie überführst und dass sie ihr Herz erweichen und nicht erhärten. Und Herr, ich bete für uns, dass das nicht für uns einfach eine Geschichte ist, die wir schon gut kennen, sondern dass es die Liebe und die Gnade unseres Herrn ist, an der wir uns immer wieder neu erfreuen und die unser Herz und unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen.